Gesundheitsversorgung ist etwas, wo leider, fürchte ich, fast jeder irgendwann einen Berührungspunkt damit haben wird. Und deshalb sozusagen ist es ein Thema, wo man nicht sagt, das ist mir egal, das ist nicht so wichtig. Weil häufig, wenn man selber in der Situation ist, dass man das beansprucht, dann merkt man manchmal erst, wie die Situation ist. Und dann ist es häufig ein bisschen schwierig, irgendwas zu machen. Ich will nicht sozusagen der 10. Patient sein, den die Kollegin versorgt will, sondern ich will der 8. sein, weil ich weiß, wenn es 8 sind, dann können die sich gut um mich kümmern. Wenn es 10 sind, dann habe ich eine Situation, wo ich irgendwie teilweise im Bett liege. Ich muss irgendwie auf Toilette, kann das aber aus verschiedenen Gründen nicht und muss mich einnässen, weil die Kollegin nicht schnell genug zu mir kommen kann. Und das ist eine Situation, die will ich selber nicht haben. Ich kann das voll verstehen, wenn dann gesagt wird, hier in dem anderen Zimmer ist gerade eine Reanimation gewesen oder hier hat sich jemand ein Bein gebrochen. Da muss ich mich drum kümmern. Aber deshalb brauchen wir sozusagen Bedingungen, wo klar ist, maximale Versorgung von so und so vielen Patienten, dass wir nicht überlastet sind und eine Situation haben, die vielleicht verständlich, aber auch unwürdig ist. Eine Klage gegen den Streik heißt, dass es ein juristisches Vorgehen gab, wo gesagt wird, euer Streik ist rechtswidrig. Also den Kollegen gesagt wurde, ihr habt uns zwar 100 Tage Zeit gegeben, sagt jetzt, ihr wollt, seid sozusagen nicht mehr bereit, dass nichts mehr passiert und wollt deshalb die Arbeitskampfmaßnahmen erhöhen, den Druck erhöhen. Die Reaktion nicht ist, hey, wir gehen ins Gespräch, sondern die Reaktion darauf ist, wir verklagen euch. Wir nehmen euch euer Grundrecht auf Streik weg oder gehen dagegen juristisch vor, anstatt in Verhandlungen zu gehen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klinik Klartext Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch unsere Krankenhausbewegung vorzustellen und euch auf dem Laufenden über aktuelle Geschehnisse in unserem Kampf für Entlastung zu halten. Mein Name ist Steffi. Ich bin seit 1992 in der MAH als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich habe 3 zusätzliche Qualifikationen. Ich bin Pain Nurse, Wundmanagerin und Pflegeexpertin für nicht-medikamentöses Schmerzmanagement. Im Rahmen der Krankenhausbewegung bin ich Teamdelegierte und ich bin eine der Hosts für diesen Podcast. Als nächstes stellt sich Sandra vor.
Hi, ich bin Sandra. Ich bin seit 2009 an der Medizinischen Hochschule, habe dort meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Später dann noch eine Weiterbildung zur Praxisanleiterin. Das heißt, ich bilde Auszubildende in der Praxis aus. Und ich bin auch im Rahmen der Krankenhausbewegung Teamdelegierte für mein Team. Hier beim Podcast bin ich zusammen mit Steffi Host. Als nächstes stellt sich der Burkhard vor.
Hi, ich bin Burkhard. Ich habe in der MAH vor 14 Jahren als Zivildienstleistender angefangen und dann vor 10 Jahren meine Ausbildung angefangen als Gesundheits- und Krankenpfleger und dann für ungefähr 7 Jahre auf Station gearbeitet und jetzt vor kurzem in eine neue Stelle als Advanced Practice Nurse, APN, gewechselt, wo ich Patienten begleiten kann. Und im Rahmen der Krankenhausbewegung bin ich Teamdelegierter und auch Teil der Tarifkommission und werde euch in den nächsten Tagen ein bisschen dadurch führen, was gerade auf der Ebene Tarifkommission passiert, um euch über das politische und gesellschaftliche Geschehen auf dem Laufenden zu halten.
In unserer ersten Episode sprechen wir über die aktuellen Tarifbewegungen im Gesundheitswesen. Wir klären Fragen wie, weshalb ist Entlastung in der Klinik dringend notwendig? Was hat es eigentlich mit dem Tarifvertrag Entlastung auf sich? Was sind unsere Forderungen und wie wollen wir diese erreichen? Außerdem geben wir einen Überblick darüber, was bisher geschehen ist und wo die Krankenhausbewegung aktuell steht. Wenn wir im Folgenden von Tarifvertrag Entlastung sprechen, werden wir häufig die Abkürzung TVE benutzen. Kommen wir direkt zu unserer ersten Frage. Warum ist Entlastung in der Klinik so notwendig? Steffi, vielleicht magst du als erstes was dazu sagen, weil du hast ja die meiste Arbeitserfahrung.
Ja, wir arbeiten in einer Uniklinik mit einem sehr hohen Anspruch an Qualität in der Medizin und in der Pflege und in der gesamten Versorgung. Und mittlerweile ist es so, dass im Laufe der Jahre sehr an Personal gespart wurde. Wir haben uns sozusagen auf die Hälfte dezimiert und haben aber immer mehr Aufgaben dazu bekommen. Wir haben schwerstkranke Patienten zu versorgen. Die Patienten werden immer älter, die werden immer pflegebedürftiger und das Krankheitsbild hat sich auch verändert und wir sind da jeden Tag aufs Maximum gefordert und mittlerweile ist es so, dass wir Patientenversorgung gar nicht mehr so gewährleisten können, wie wir das eigentlich müssten und wie es auch erforderlich ist und so, wie wir es auch mal ursprünglich gelernt haben. Die Liegedauer hat sich sehr verkürzt. Wir haben jeden Tag mindestens ein Drittel der Patienten, die entlassen werden und neu aufgenommen werden. Ja, es ist ein riesen logistisches Know-how notwendig, um das Ganze zu bewerkstelligen. Die Therapien werden immer aufwendiger, die Therapien werden schnelllebiger. Also Patienten, die kommen, die werden bekommen ihre Therapien am gleichen Tag noch. Also es ist ein großes Arbeitsaufkommen, dass wir mit dem Personal, was uns zur Verfügung steht, in der Regel nicht zu leisten ist. Das führt natürlich dazu, dass man A, gestresst ist von vornherein, weil man denkt, man schafft die Arbeit nicht, B, der Aufmerksamkeit der Patienten und Patientinnen nicht mehr gewährleisten kann. Es kommt dann halt schon auch oft zu Situationen, die man nicht mehr so unter Kontrolle hat oder die man einfach nicht mehr richtig einschätzen kann, weil man dazu keine Zeit hat, weil man auch mit anderen Dingen beschäftigt ist. Dazu kommt natürlich auch, dass wir immer mehr Pflegekräfte haben, die aus anderen Bereichen kommen oder lange eingearbeitet werden müssen. Die laufen dann so nebenher, weil man gar keine Zeit hat, die korrekt einzuarbeiten in Ruhe. Es geht halt immer alles schnell, schnell. Und letztendlich macht es wenig Spaß, so zu arbeiten. Und ich finde auch, dass die Qualität dadurch natürlich abnimmt. Und leider auch die dann gut eingearbeitet sind oder die qualitativ hochwertige Arbeit ableisten, dann sagen, unter diesen Bedingungen können sie nicht so weiterarbeiten. Das ist schade und deswegen bin ich für den Tarifvertrag Entlastung, weil ich mir davon verspreche, dass durch mehr Personal die Leute ihre Arbeit in Ruhe machen können, patientengerecht machen können, mitarbeiterinnengerecht machen können, dass der Arbeitsplatz nicht so schnell verlassen wird und dass qualifizierte Kräfte bleiben, dass Auszubildende gerne bei uns arbeiten möchten und dass eventuell auch abgewanderte Pflegekräfte wieder zurück in ihren Beruf finden.
Ich stelle mir ja auch nicht erst seit der Bewegung die Frage, oder denke immer wieder darüber nach, warum ich diesen Beruf eigentlich mal ergriffen habe. Und zwar war das, weil ich mit Menschen arbeiten wollte, weil ich mir für diese Menschen auch Zeit nehmen wollte, Gespräche zu führen und sie beim Genesungsprozess zu unterstützen. Diesem Anspruch werde ich oft nicht mehr gerecht. Eigentlich ist es ja das Schöne zu sehen, wie Patienten immer wieder mobiler werden, gesünder die Klinik verlassen, als sie gekommen sind. Dann auch diese Dankbarkeit zu spüren, unterschiedlichen Menschen zu begegnen und deren Geschichten zu hören. Aber auch das können wir aktuell nicht mehr leisten, so wie Steffi das gerade schon gesagt hat. Ne? Wir sind eine Uniklinik, wir haben schwerkranke PatientInnen, die in kleineren Kliniken auf Intensivstationen liegen würden. PatientInnen werden immer kränker und älter. Früher wurden die vielleicht noch von der Familie zu Hause versorgt, aber auch das nimmt ja mittlerweile ab. Und wie Steffi gerade auch schon gesagt hat, die Fluktuation wird immer höher. Wir haben extrem viele Aufnahmen am Tag. Die Liegezeiten sind kürzer. Das heißt, morgens sitzen wir manchmal schon da, unterbesetzt, weil jemand krank ist. Und dann überlegen wir schon, wie wir uns denn jetzt aufteilen, wie wir die Arbeit schaffen. Und mittlerweile gehört es ja nicht mehr nur zu unserer Arbeit, die PatientInnen zu versorgen, sondern wir müssen auch das Telefon bedienen. Wir schieben die PatientInnenbetten auf der Station hin und her, weil es sonst nicht passt. Müssen teils Serviceaufgaben übernehmen, sodass wir eigentlich unsere pflegerische Arbeit gar nicht mehr gewährleisten können. Und auch das, was Steffi gerade angesprochen hat mit den Azubis oder auch neuen Mitarbeiterinnen, die müssen oft in Lücken springen oder Personalmangel kompensieren, obwohl sie eigentlich Anleitung bräuchten, sodass auch ein Drittel der Auszubildenden bereits in den ersten Wochen abbricht. Ich finde, man merkt den Personalmangel auch an allen Enden und Ecken. Das ist ja nicht nur in der Pflege so, sondern auch in anderen Abteilungen des Krankenhauses. Das kriegen wir auch auf Station zu spüren, wenn der Transport zu spät kommt, weil die Personalmangel haben, wenn es im Labor hadert und die Ergebnisse nicht kommen, weil dort Personalmangel ist. Auch die Physio kommen teilweise nicht oder OPs müssen abgesagt oder verschoben werden. Und deshalb fordern viele Beschäftigten den Tarifvertrag Entlastung. Aber was hat das damit eigentlich auf sich, Burkhard? Du bist ja in der Tarifkommission, vielleicht kannst du da mehr zu sagen.
Ja, danke euch erstmal, was ihr so erzählt habt. Das finde ich immer super spannend, dazu hören, wie das ist. Ich erzähle auch nochmal ganz kurz, wie das bei mir ist. Ich habe, wie gesagt, jetzt ungefähr 7 Jahre als Gesundheits- und Krankenpflege gearbeitet, davor noch als Zivildienstleistender gearbeitet. Als Zivildienstleistender war irgendwie das Schöne noch, man hat unglaublich viel Zeit gehabt für die Patienten. Natürlich, wenn man auch aus der normalen Versorgung ein bisschen raus ist. Aber ich konnte halt mit den Patienten auch mal, ich habe das in der Kinderklinik gemacht, auch mal Karten spielen, was, glaube ich, auch für die Patienten eine unglaublich wertvolle Erfahrung ist. Einfach mal im Krankenhaus normales Leben zu erleben, das fehlt häufig, das wieder geben zu können. Und in diesen Gesprächen oder auch beim Kartenspiel erfährt man manchmal dann auch Sachen, die relevant sind. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, das nicht nur einfach als ein Kartenspiel manchmal zu verstehen, sondern als eine Möglichkeit, auch was über die Leute zu erfahren. Und das sind Sachen, die kann man dann, glaube ich, auch in der Versorgung nutzen. Das ist eine Chance, die wir auch, glaube ich, wieder kriegen, wenn wir nicht mehr gestresst von einer Situation zur nächsten rennen müssen. Und das, was ich auch nochmal herausstellen würde, ich habe selber studiert und einer meiner ersten Hausarbeiten war zu dem Thema krank arbeiten oder gesund pflegen, was, finde ich, immer so eine schöne Darstellung ist, wie die Situation gerade ist. Man sieht bei den Pflegekräften, dass die teilweise im Schnitt 5 bis 10 Krankheitstage pro Jahr mehr haben, was halt auch dazu führt, dass sie einfach früher aus dem Beruf ausscheiden aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder teilweise auch in den Burnout gehen. Und das ist eine Situation, wo ich wohl sagen würde, da sollten wir halt auch achten, wenn gerade die Leute, die sich um unsere Gesundheit kümmern, selber die Gesundheit nicht mehr haben, das ist ein Punkt, wo man sagen muss, hey, da muss was passieren. Deshalb die Frage, ne, also wieso braucht es eigentlich überhaupt erstmal die Entlastung? Das ist der Grund, wieso es, glaube ich, diese Entlastung braucht. Das haben wir jetzt versucht darzustellen. Der Teil davor steht ja immer bei uns Tarifvertrag Entlastung. Was heißt eigentlich Tarifvertrag? Tarifvertrag ist eine Möglichkeit von einem Abschluss zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeber, in dem Fall die MAH beziehungsweise das Land Niedersachsen, weil die MAH ein Landesbetrieb ist, wo feste Spielregeln reingeschrieben werden, an die sich beide Seiten dann auch halten müssen und die auch für jeden sozusagen individuell gelten. Also wir eine Situation haben, wenn wir reinschreiben, das ist eine Belastungssituation und wenn die eintritt, dann gibt es eine gewisse Entschädigung. Wir auch sagen können, wenn diese eintritt, dann möchte ich auch meine Entschädigung haben und es nicht eine Situation ist, wo wir darauf hoffen müssen, dass wir mal Entlastung bekommen, sondern wir haben einen rechtlichen Anspruch darauf. Deshalb braucht es einen Tarifvertrag, damit wir eine Verbindlichkeit haben, um sozusagen auch dahin zu kommen, dass es auch durchgesetzt wird, weil die Erfahrung aus vorherigen Krankenhausbewegungen leider auch ist, wenn es sozusagen nur eine Absichtserklärung von Seiten der Arbeitgeber ist, wo gesagt wird, wir versuchen wirklich dran zu arbeiten, bessere Bedingungen zu schaffen, aber es folgt keine Konsequenz darauf, wenn wir es nicht machen. Die Situation häufig ist, es wird nicht eingehalten. Und deshalb brauchen wir sozusagen diese Verbindlichkeit und dieser Tarifvertrag bietet uns die Möglichkeit, das auch verbindlich zu machen und diese ganze Situation, die wir beschrieben haben, auch zu verbessern. Was langfristig, glaube ich, auch heißt, dass es nicht nur zu einer verbesserten Arbeitsbedingung kommt, sondern auch eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Hannover, der ganzen Region, Niedersachsen, vielleicht in ganz Deutschland. Aber deshalb ist das so eine große Chance, dass es halt auch heißt, wir arbeiten eigentlich darauf hin, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und das Mittel, das wir nutzen, ist dieser Tarifvertrag Entlastung dafür.
Könntest du uns das mal bitte an einem Beispiel erklären?
Im Kern, was gefordert wird, wird eine feste Personalbemessung zu haben. Das heißt, was ich vorher erzählt habe, man hetzt von Situation zu Situation. Aktuell ist es bei uns auf Stationen so, das kommt immer darauf an, ob jetzt wer krank ist oder nicht, dass man zwischen manchmal irgendwie 5 bis 10 Patienten versorgt. Aber es dann aufgrund von Krankheitsbelastung auch dazu kommt, dass wir deutlich mehr versorgen müssen, wenn eine Kollegin ausfällt. Und wir dann sagen, wir wollen eine feste Messung haben, um zu sagen, ich darf maximal 10 Patienten als Beispiel versorgen. Und wenn eine Situation eintritt, wo ich 11 Patienten versorgen muss, dann ist sozusagen diese Belastungssituation eingetreten und ich kann einfordern, dass ich einen Entlastungsausgleich bekomme. Das ist der Mechanismus, der dahinter steht, um zu verhindern, dass nicht gesagt wird, hey, du hast es gestern geschafft, 10 Patienten zu versorgen, schaffst du heute nicht vielleicht 11? Und am nächsten Tag gesagt wird, schaffst du nicht vielleicht 12? Und diesen Fortschritt irgendwie aufzuhalten, um eine klare Linie einzuziehen, hey, das hat auch einen Grund, dass wir eine Begrenzung haben, weil irgendwann leidet auch das, was Steffi so schön gesagt hat, die Qualität ansonsten darunter. Das ist eine Situation, die wir nicht haben wollen, weil wir wollen gute qualitative Arbeit abgeben, weil wir mögen unseren Beruf alle.
Was wird denn genau von den Beschäftigten gefordert?
Ich habe ja eben schon so ein bisschen was Beispielhaftes erzählt. Das ist mehr ein Beispiel, das es in anderen Tarifverträgen gab oder gibt, sozusagen eine feste Ratio, also ein Verhältnis von Pflegekräften zu den Patienten. Da gibt es auch noch einige andere Konzepte. Was mir vielleicht noch wichtig wäre, bevor ich über die verschiedenen Bereiche rede, dass das Ganze in einem total basisdemokratischen Prozess stattgefunden hat. Ich bin Teil der Tarifkommission. Das heißt, ich bin jemand, der von dem Team oder auch von dem Mitarbeiter in der MAH gewählt wurde, wo gesagt wurde, hier kannst du unsere Interessen vertreten. Das ist nicht irgendein Funktionär von der Gewerkschaft, der das macht, sondern das sind wir als Beschäftigte der MAH, die dort stehen. Damit wir jetzt auch nicht sagen, ich bestimme, welche Forderungen die Station XY hat, sondern jede Station sich selber darüber Gedanken machen kann, ist in jedem Team, das sind in der MAH sind das 133 Bereiche, die sich dann auch aufgemacht haben, alle einzeln herausgearbeitet, was sind denn eure Forderungen? Also 133 Bereiche haben sich aufgemacht, diese Forderung aufzustellen. Da wurden fast 2000 Interviews geführt. Das heißt sozusagen, Kollegen haben sich wirklich hingesetzt in einem 1:1 Gespräch, um darüber zu reden, was forderst du eigentlich? Was wäre die Situation, mit der du dir vorstellen könntest? So kann ich mir meine Arbeit in der Zukunft vorstellen. Und so glaube ich auch, dass die Patientenversorgung gut und gesichert ist. Und aus diesen wurde dann zusammengefasst, was fordern die einzelnen Bereiche, um das nochmal plastisch darzustellen. Also ich setze mich mit Sandra zum Beispiel irgendwie hin. Wir reden darüber, hey, wie ist das eigentlich bei uns auf Station? Was kannst du dir vorstellen an Arbeitsbedingungen? Das schließt sowas ein, wie diese Frage, die ich schon gesagt habe. Hey, wie viele Patienten glaubst du eigentlich, kannst du in einer Schicht versorgen, ohne dass die Qualität darunter leidet? Dann hat man da viel darüber geredet und am Ende wird geguckt, was haben die ganzen Kollegen gesagt und trifft sich dann im Team auch nochmal, um zu sagen, hey, die meisten von euch haben irgendwie gesagt, jetzt 7, 8, 9 Patienten und wir schließen dann zusammen die Forderung, wir können maximal 8 Patienten bei uns versorgen in der Situation. Es gibt noch noch andere Bereiche, wo man dann irgendwie ein bisschen andere Forderungen aufstellt, aber das ist sozusagen dieser Kernprozess. Also es ist wirklich was Basisdemokratisches. Jeder kann sich da beteiligen, wird auch nicht gezwungen, aber jeder kann sich beteiligen. Und daraus sind diese Forderungen entstanden, wo gesagt wurde, das sind Arbeitsbedingungen, mit denen können wir uns vorstellen, weiterzuhaben. Und das sind unsere Forderungen, die jetzt dann auch übergeben würden und gesagt wurde, das ist eine Grundlage, wo wir das irgendwie haben wollen. Darüber hinaus gibt es dann natürlich auch noch so Forderungen, die nicht in so einer Situation sind von Patientenverhältnis zu Pflegekraft, sondern auch Forderungen, wo man sagt, wenn eine bestimmte Situation eintritt, gerade ist ja medial auch manchmal so das Thema, dass es Angriffe auf Rettungskräfte gibt und wo wir auch sagen, das ist etwas, wo wir auch sagen würden, da haben wir auch eine Forderung. Wir haben Situationen, wo Patienten uns auch angreifen, tätliche Übergriffe machen und wir da sagen, das ist eine Situation, das ist unglaublich belastend, wenn man in einer Situation ist, wo man jemand eigentlich helfen will und der greift einen sozusagen an. Das ist kein Vorwurf an die Leute, die das machen. Häufig sind die in Situationen, wo die teilweise aufgrund von einem Schockzustand oder von einem Delir nicht mehr Herr eigenen Sinne sind, aber es ist für uns eine belastende Situation. Da dann sagen zu können, hey, wenn das sozusagen zustande kommt, dann bindet das unglaublich Ressourcen und das ist für uns halt auch eine Situation, wo wir sagen, da wollen wir ganz gerne eine Entscheidung für haben.
Das hast du total gut beschrieben. Eine weitere Forderung in der Pflege fällt mir gerade noch ein, ist ja zum Beispiel auch das Stationshopping. Das bedeutet, dass wir als Pflegekräfte auf anderen Stationen arbeiten müssen, teils fachfremde Stationen, auf denen wir uns nicht auskennen, dann erstmal uns da akklimatisieren müssen, uns mit den Medikamenten nicht auskennen, mit den Erkrankungen nicht auskennen. Und das ist schon auch eine Belastung. Oder auch mit Mitarbeiterinnen zu arbeiten, die zum Beispiel, es gibt ein Pflegeunterstützungsteam an der Medizinischen Hochschule, aber auch diese Mitarbeiterinnen müssen dann bei uns erst für diesen Tag ja eingearbeitet werden und sind zwar eine Unterstützung, aber eben nicht die volle Unterstützung, die wir normalerweise hätten. Du hast ja gerade gesagt, es gibt viele Bereiche, viele Beschäftigte, die Forderungen aufstellen. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, um genau diese Abteilungen auch zu Wort kommen zu lassen und uns anzuhören, was sie fordern.
Burkhard, wie wollen wir das erreichen?
Das ist ein basisdemokratischer Prozess, was auch, glaube ich, gerade in jetzigen Zeiten so unglaublich wichtig ist, gerade diese Sachen zu unterstützen, weil es da auch um eine Demokratieerfahrung von den Kollegen mit drin ist. Also wir machen uns auf, unsere eigenen Forderungen aufzustellen, die zusammenzufassen und die dann auch durchzusetzen. Das Durchsetzen ist, glaube ich, der spannende Teil. Das ist die Frage, die du, glaube ich, im Kern stellst, zu sagen, wie wollen wir das eigentlich erreichen? Weil wir können jetzt nicht einfach sagen, wir machen das, schreiben das auf ein Blatt Papier und dann gilt das, sondern da sind viele Prozesse hinter notwendig. Im Kern hatte ich schon eine Sache gesagt. Der Tarifvertrag oder Tarifverträge werden immer zwischen der Gewerkschaft, das ist in unserem Fall Verdi, die für uns zuständig ist, und dem Arbeitgeber, das ist in unserem Fall die Landesregierung und das Präsidium der MAH, geschlossen. Wenn dieser dann geschlossen ist, dann ist er für beide geltend. Und das ist ja das Spannende, der Arbeitgeber wird sozusagen auf seiner Seite nicht einen Tarifvertrag einfach zustimmen, wo drin steht, hier sind Spielregeln, an die du dich bitte halten musst. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann gibt es eine Entschädigung für die Kollegen. Also muss man das irgendwie versuchen auszuhandeln. Dabei entscheidend sind im Kern, glaube ich, drei Sachen. Einmal ist es ganz wichtig, dass wir innerhalb des Betriebes eine gute Stärke haben. Viele Kollegen, die sich hinter die Forderung stellen, viele Kollegen, die sagen, wir sind auch bereit, dafür sozusagen uns einzusetzen. Und im Zweifelsfall, wenn es keine Bewegung auf Seiten von den Arbeitgebern gibt, auch bereit sind, diese mit Arbeitskampfmaßnahmen, was sozusagen Streik heißt, im Extremfall durchzusetzen. Ist nichts, wo das ein Selbstzweck ist, sondern es ist immer etwas, wir wollen unsere Forderung durchsetzen und dafür nutzen wir ein Mittel. Aber das Ziel ist immer im Endeffekt, diese Forderung durchzusetzen, weil diese Forderungen wichtig sind, aus den genannten Gründen. Als zweiten Punkt ist es, glaube ich, immer auch wichtig, da die Zivilgesellschaft mitzunehmen. Weil Gesundheitsversorgung ist nichts, was nur die Beschäftigten der MAH angeht, sondern es ist auch etwas, das die ganze Zivilbevölkerung angeht. Gesundheitsversorgung ist etwas, wo leider, fürchte ich, fast jeder irgendwann einen Berührungspunkt damit haben wird. Und deshalb sozusagen ist es ein Thema, wo man nicht sagt, das ist mir egal, das ist nicht so wichtig. Weil häufig, wenn man selber in der Situation ist, dass man das beansprucht, dann merkt man manchmal erst, wie die Situation ist. Und dann ist es häufig ein bisschen schwierig, irgendwie was zu machen. Also eine Demo oder eine Bewegung gegen oder für bessere Bedingungen in der Gesundheitspolitik ist meistens aus dem Pflegeheim deutlich schwerer zu organisieren als jetzt in der Situation, wo wir dann was machen können und die Kollegen in der MH zu unterstützen, dass wir das auch schaffen durchzusetzen und dann auch zu merken, hey, klar, gibt es da gerade irgendwie so ein bisschen Probleme, aber im Kern ist es etwas, was ich auch haben will als Bürger, weil ich eine gute Gesundheitsversorgung haben will und ich will nicht sozusagen der 10. Patient sein, den die Kollegin versorgt will, sondern ich will der 8. sein, weil ich weiß, wenn es 8 sind, dann können die sich gut um mich kümmern. Wenn es 10 sind, dann habe ich vielleicht Situationen, wo ich irgendwie teilweise im Bett liege. Ich muss irgendwie auf Toilette, kann das aber aus verschiedenen Gründen nicht und muss mich einlassen, weil die Kollegin nicht schnell genug zu mir kommen kann. Und das ist eine Situation, die will ich selber nicht haben. Ich kann das voll verstehen, wenn dann gesagt wird, hier in einem anderen Zimmer ist gerade eine Reanimation gewesen oder hier hat sich jemand ein Bein gebrochen. Da muss ich mich drum kümmern. Aber deshalb brauchen wir sozusagen Bedingungen, wo klar ist, maximale Versorgung von so und so vielen Patienten, dass wir nicht überlastet sind und eine Situation haben, die vielleicht verständlich, aber auch unwürdig ist.
Mir wäre nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es nicht um das Monetäre geht, sondern wir wollen schlicht und ergreifend unsere Arbeitsbedingungen verbessern und gesund bis zur Rente Patientinnen versorgen.
Genau, das hat Steffi nochmal schön gesagt, das ist, finde ich, auch wichtig. Ne? Es geht nicht irgendwie um eine kleine Tariferhöhung in dem Tabellenentgelt, was sozusagen hochgeht. Das ist auch der Unterschied zu den, also aus meiner Erfahrung, aus den letzten Tarifbewegungen. Da ging es immer um in der letzten Runde von dem Tarifvertrag der Länder. Das war im Winter letzten Jahres gewesen. wo es darum geht, wir bekommen mehr Lohn, sondern es geht um konkrete Forderungen an der MAH. Wie können wir uns vorstellen, dass wir bessere Arbeitsbedingungen haben? Deshalb ist es auch so wichtig und deshalb ist es so eine schöne Erfahrung, Teil dieses Prozesses zu sein. Es geht nicht um alle Landesbetriebe, sondern es geht wirklich um unsere Forderungen, dass wir die konkret durchsetzen können. Genau, aber das ist da auch wichtig, immer nicht aus dem Auge zu verlieren. Als letzten Teil, den ich noch mit anführen würde, ist die politische Kampagne, die notwendig ist. Ich hatte ja schon gesagt, wir sind ein Landesbetrieb, damit auch direkt angestellt bei der Landesregierung. Aber um diese Sachen durchzusetzen, um diese Forderungen durchzusetzen, braucht es auch Bewegung in der Politik. Deshalb führen wir im Hintergrund ganz viele Gespräche auch mit Politikern, wo wir sagen, hey, das sind irgendwie wichtige Forderungen. Dort gibt es auch schon viel Bewegung, leider noch nicht so viel, wie wir uns wünschen würden. Da werde ich euch aber in den Updates sozusagen auf den Laufenden halten, um euch zu erzählen, was gerade so passiert ist. Das braucht es halt dementsprechend sozusagen auch. Wir brauchen auch Bewegung der Landesregierung, dass die politische Verantwortung gesehen wird und auch von der regierenden Partei oder von den regierenden Parteien dann auch übernommen wird, dass sie sagen, das ist ein wichtiges Thema und deshalb setzen wir uns politisch damit auseinander, um das voranzutreiben. Vielleicht könnt ihr mal erzählen oder vielleicht kann Sandra kurz erzählen, wie das bei uns auf Station gelaufen ist mit der Stärkegewinnung.
Man muss dazu sagen, dass unser Team anfangs ganz wenig gewerkschaftlich organisiert war. Und ich muss sagen, ich war am Anfang auch noch zurückhaltend. Aber als ich dann gemerkt habe, wie wichtig das ist, also Burkhard hat vorhin so schön gesagt, ja nicht nur für uns als Pflegepersonal, sondern eben auch für die Gesellschaft. Denn Gesundheitsversorgung geht uns immerhin alle etwas an. Habe ich mich dann auch auf den Weg gemacht und wir haben zusammen mit unseren KollegInnen gesprochen. Ne? Wir haben denen nicht irgendwie ein Beitrittsformular hingelegt und gesagt, jetzt unterschreib mal und tritt mal der Verdi bei, sondern wir sind wirklich in Einzelgespräche gegangen, haben unsere KollegInnen auch ernst genommen, gefragt, auch einzeln, wo liegt eure Belastung? Wo fühlst du dich in deinem Beruf belastet? Was braucht es, damit du diesen Beruf noch lange und gerne auch ausüben möchtest. Und ich glaube, das war so der Wendepunkt, wo viele gesagt haben, so, ja, du hast vollkommen recht. Also selbst wenn ich jetzt kurz vor der Rente stehe, das möchte ich so nicht weitermachen und das möchte ich auch nicht für meine nachfolgenden Pflegegenerationen haben. Und ich glaube, das war so der Schwung, der dann quasi so durch unser Team ging. Und ich habe auch das Gefühl, durch die ganze MHH. Also ich selber habe ein totales Gemeinschaftsgefühl gespürt und ja, uns ist allen klar, wie wichtig das ist. Und nicht erst seit der Corona-Pandemie brennt die Luft. Ich würde sagen, jetzt, also spätestens jetzt, muss sich auch wirklich was ändern. Burkhard, du hast ja vorhin so schön gesagt, Gesundheitsversorgung geht alle etwas an. Jetzt läuft ja die Krankenhausbewegung schon einige Wochen und Monate. Vielleicht magst du mal kurz für die Bürgerinnen und Bürger zusammenfassen, was bisher geschehen ist.
Ja, sehr gerne. Wichtig ist dafür vielleicht, wir nehmen diese Folge am 8.9. auf, jetzt am Samstag. Das heißt, das ist der aktuelle Stand. Gerade passiert auch, glaube ich, unglaublich viel, deshalb es kann sich immer noch mal was verändern bis zur Ausstrahlung. Aber ich versuche mal kurz einen Abriss zu machen, was so bisher geschehen ist. Der erste Schritt war gewesen, dass innerhalb von der MAH eine Absichtserklärung gestellt wurde. Es wurden Kollegen gefragt, hey, wie siehst du gerade die Situation? Glaubst du, es braucht Veränderung? Und bist du bereit, sozusagen zur Veränderung auch was beizutragen und diese Forderung auch zu unterstützen mit deiner Unterschrift? Da war es dann so, dass 70% der Personen, die davon betroffen waren, gesagt haben, jo, da bin ich dabei. Das sehe ich so, dass gerade die Bedingungen an der MAH nicht gut genug sind, um sie auf lange Sicht sozusagen zu erhalten für eine Sicherung der Patientenversorgung zum einen, aber auch für eine Sicherung von guten Arbeitsbedingungen. Diese Absichtserklärung wurde am 8. Mai übergeben an das Präsidium und an die Landespolitik. Und wir sind ja da auch immer nett und haben gesagt, ihr habt jetzt 100 Tage Zeit, auf uns zuzukommen, dass wir anfangen können, da auch ins Gespräch zu kommen und auch in Verhandlungen zu kommen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Teil, dass man konkret sich auch hinsetzt, um zu sagen, wie machen wir das Ganze und was können wir jetzt sozusagen davon auch umsetzen. Diese 100 Tage, das ist ja am Anfang immer ein unglaublich langer Zeitraum. Man denkt, 100 Tage, da kann unglaublich viel passieren. Leider ist da bis auf so leichte Gespräche, wo immer auf Seiten von dem Präsidium der Politik gesagt wurde, ja, diese Forderung können wir voll verstehen. Also wir sehen, dass ihr belastet seid, aber leider können wir nichts machen, weil wir Mitglied in der Tarifgemeinschaft der Länder, TDL, sind. Und diese TDL hat in ihrer Satzung drin stehen, dass keine Tarifverträge geschlossen werden dürfen. Nun ist es allerdings so, dieser Tarifvertrag Entlastung, den wir hier fordern, ist jetzt nicht was ganz Neues, sondern es gibt schon an 21 Kliniken diese Tarifverträge. Das heißt, es ist nicht sowas, wo man sagen würde, Mensch, das ist was komplett Neues, sondern es gibt es schon ganz häufig. Und es wurde auch schon mal ausgeurteilt, dass die Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Vereinigung wie die Tarifgemeinschaft der Länder einen Arbeitgeber nicht davon entbindet, Bedingungen auszuhandeln über einen Tarifvertrag, der sozusagen dann es möglich macht, hier die festen Spielregeln reinzusetzen. Wir haben aber gesagt, wir sehen das anders, weil es gibt schon 21 Kliniken die Tarifverträge und selbst wenn das Modell MAH jetzt ein bisschen anders ist, ist meine Forderung an die Politik in dem Punkt auch nicht zu sagen, wie es nicht geht, sondern uns Lösungsangebote zu machen. Das ist über diese 100 Tage leider nicht passiert, sondern es wurde immer gesagt, wir können nicht, tut uns voll leid, und aber die Belastung erkennen wir an. Das ist schon echt ärgerlich, dass ihr so arbeiten müsst. Während wir die Zeit halt auch genutzt haben, diese 100 Tage, die nicht haben, einfach verstreichen lassen, um unsere Forderungen noch weiter zu konkretisieren. Wir haben auch schon ganz am Anfang gesagt, worum es uns geht, um diesen Tarifvertrag Entlastung mit einem groben Rahmen, was wir darin haben wollen, haben wir das an die Politik und das Präsidium übergeben. Und leider war die Antwort so ziemlich wieder dieselbe. Ja, die Entlastung kennen wir an, aber wir können nicht, tut uns leid. Das ist so die Situation gewesen. Und zu dem Zeitpunkt, also der 16., das war ein Freitag gewesen, hatten wir gesagt, wenn ihr euch nicht bewegt, diese 100 Tage sind um, wir haben euch 100 Tage Zeit gegeben, treten wir ab der nächsten Woche auch in den Warnstreik. Und dann war, das war für mich das erste Mal so eine komische Erfahrung aus. Wir wurden von dem Minister für Wissenschaft und Kultur, das ist Falko Moos bei uns, eingeladen zu einem Gespräch am Montag. Und zeitgleich am Freitag wurde eine Klage gegen den Streik vorbereitet. Eine Klage gegen den Streik heißt, dass es ein juristisches Vorgehen gab, wo gesagt wird, euer Streik ist rechtswidrig. Also den Kollegen gesagt wurde, ihr habt uns zwar 100 Tage Zeit gegeben, sagt jetzt, ihr wollt, seid sozusagen nicht mehr bereit, dass nichts mehr passiert und wollt deshalb die Arbeitskampfmaßnahmen erhöhen, den Druck erhöhen. Die Reaktion nicht ist, hey, wir gehen ins Gespräch, sondern die Reaktion darauf ist, wir verklagen euch. Wir nehmen euch euer Grundrecht auf Streik weg oder gehen dagegen juristisch vor, anstatt in Verhandlungen zu gehen. Die Haltung von der Politik war häufig zu sagen, ja, das, wie gesagt, wir würden das, wir erkennen das alles total an. Wir können das leider nicht im Tarifvertrag machen, aber wollen wir das nicht über eine Dienstvereinbarung machen?
Warum haben wir das Angebot der Dienstvereinbarung nicht angenommen?
Eine Dienstvereinbarung ist ein Abschluss zwischen dem Arbeitgeber und dem Personalrat. Das Schöne war, in der Situation war der Personalrat auch mit eingeladen und der hat ganz klar gesagt, wir können das nicht. Also wir können in der Dienstvereinbarung nichts regeln, was normalerweise in Tarifverträgen geregelt wird. Und wir haben 21 Beispiele, wo diese Inhalte in Tarifverträgen geregelt wird. Und dementsprechend sehen wir das nicht. Außerdem ist halt die Situation auch, eine Dienstvereinbarung kann beidseitig innerhalb von 4 Monaten aufgekündigt werden. Das heißt, wir hätten irgendwie keine Sicherheit. Also das auch so eine Situation ist, wo die Forderung von der Politik wird, naja, lass uns doch irgendwie einen Deal abschließen. Den können wir aber jederzeit wieder aufkündigen. Und das nicht die Situation ist, in der ich irgendwie auch die Zukunft sozusagen sehe, sondern wir haben uns aufgemacht, wirklich verbindliche Verbesserungen für unsere Kollegen zu fordern und diese auch durchzusetzen. Und das machen wir nicht in einer Vereinbarung, die sozusagen sofort wieder aufgelöst werden können, sondern nur über einen rechtlich verbindenden Tarifvertrag irgendwie geregelt werden kann. Wenn es da irgendwie Vorschläge gibt von der Politik, haben wir auch immer gesagt, dann sind wir offen für diese Vorschläge, aber sie müssen dann auch konkret vorgestellt werden. Das war häufig nicht so, sondern dass es dann eher so Einzeile-E-Mails war mit, wir können das irgendwie machen, kriegen wir schon hin, lasst uns einfach eine Dienstvereinbarung machen. Dann gab es am Dienstag die juristische Auseinandersetzung. Ich war selber bei dem Tag nicht dabei im Gerichtssaal. Es waren aber einige Kollegen in dem Gerichtssaal, wo sie auch gesagt haben, das war eine sehr unangenehme Erfahrung, weil in diesem Gerichtssaal ist die Landesregierung, die MAH, sich entschieden hat, eine Kanzlei anzuheuern, also nicht die eigene Rechtsabteilung sozusagen zu nutzen, die es gibt, sondern eine private Kanzlei zu bezahlen, dass sie diesen Gerichtsprozess für sie führt. Und man da dann auch leider gemerkt hat, dass die Leute, die dann vor Gericht sprechen, das sind in diesem Fall dann die Juristen und keine Kollegen aus der MAH, sich mit der Materie nicht so gut auskennen. Und das sind Situationen, wo die Kollegen halt auch erbost waren. Ich selber auch so gemerkt habe, Mensch, da ist ein unglaublicher Vertrauensverlust, weil wir in einem Gespräch sind und am nächsten Tag sozusagen würden die Sachen, die wir vorgebracht haben, wo wir einen Schritt drauf zugehen und zu sagen, hey, wir stellen euch unsere Forderungen mal vor, ist es nicht, wir reden über die Forderungen. Und bei denen, wo wir irgendwie Probleme sehen, nehmt die nochmal zurück und prüft die genauer, sondern sie werden juristisch benutzt, um uns unser Grundrecht auf Streik wegzunehmen, weil irgendwie da die Hoffnung ist, damit einen Erfolg zu erzielen. Ich glaube, den Erfolg haben sie damit nicht erzielt, weil der Effekt davon war, wir haben eine unglaubliche Zunahme an Beitritten gehabt in die Gewerkschaft. Von daher danke hier an Falke Moors für die zusätzlichen Mitglieder. Aber es ist im Endeffekt nur eine Verzögerung gewesen. Das schiebt das Ganze nur länger. Und das ist auch, glaube ich, das Problem, dass wir jetzt in der Situation sind. Vorher hatten wir die Situation, dass alle Beteiligten an dem Tisch eigentlich ein Interesse daran haben, diesen Streik so kurz wie möglich zu halten. Wir hatten als das Präsidium, das sowieso, glaube ich, kein Interesse daran hat, dass gestreikt wird, also die Arbeitgeberseite der MAH, die Landesregierung will das, glaube ich, auch nicht, macht sich meistens politisch auch nicht gut, wenn in einem großen Betrieb wie der MAH gestreikt wird. Die Kollegen auch nicht, weil eigentlich wollen wir gute Arbeit machen und gute Bedingungen haben. Wir wollen nicht streiken. Und auch für die Gewerkschaft, Verdi, das ein Projekt ist, aber das kostet im Endeffekt auch relativ viel Geld, weil sie da Streikgeld bezahlen müssen für die Kollegen. Also auch nichts ist, wo irgendjemand von profitiert. Und jetzt haben wir auf einmal die Situation, dass eine Kanzlei ist, die Honorare bekommt, abhängig davon, wie lange dieser Streik läuft. Und umso länger dieser Streik läuft, umso profitabler ist es für die Kanzlei. Und das ist halt für mich auch der Vertrauensbruch. Genau, das war die Situation bis zu den ersten Warnstreiks.
Genau, Burkhard, ich kann dir da nur zustimmen. Also ich finde, man hat richtig diese Welle von Unmut bei den Beschäftigten gemerkt, als sie verklagt wurden. Die Frage ist, wo stehen wir jetzt und was siehst du als die größten Herausforderungen, die auf uns zukommen werden?
Wir warten, dass übermorgen, am Montag, läuft die Frist ab. Wir haben unsere Forderungen dann nochmal konkretisiert. Diese beiden Punkte, die angegriffen wurden, im Rechtsstaat da rausgenommen und nochmal alles andere auch nochmal nachgeschärft, diese neuen Forderungen nochmal übergeben und eine Frist bis zum 9.9. gesetzt, also am Montag. Und dann gesagt, bis dahin habt ihr nochmal Zeit, auf uns zuzukommen. Es gab zwar so ein ganz minimales Zukommen, aber unter sehr komischen Bedingungen, also dass wieder gesagt wird, hey, lasst uns doch eine Dienstvereinbarung machen, wo wir auch als Tarifkommission gesagt haben, nee, das sehen wir nicht. Da gibt es auch einen einstimmigen Beschluss in der Tarifkommission, diese Forderung nach einer Dienstvereinbarung, der stimmen wir nicht zu, aus den genannten Gründen. Und wir geben euch bis nächsten Montag um 12 Uhr Zeit. Ich gehe mal ganz dumpf davon aus, dass es keine Zusage für Tarifverhandlungen zu diesem Zeitpunkt gibt. Das heißt, wir müssen wieder diesen gleichen Strick hin und sagen, wir gehen wieder in Warnstreiks. Und werden dann zum 16.09. Die nächsten Streiks stattfinden lassen, um einfach die Maßnahmen zu hören. Wie gesagt, die Streiks sind immer ein Mittel zum Zweck. Aber wir haben halt gerade die Situation, wenn alles so weiterläuft, dann verbessert sich nichts. Und das ist keine Situation, die wir zulassen wollen, sondern wir sagen, hier ist eine Grenze erreicht. Und wir wollen über diese Grenze reden und wir können nicht über diese Grenze reden, wenn wir immer weiter hinter diese Grenze zurückgetrieben wird. Also wenn immer noch gesagt wird, nee, ihr fordert zwar irgendwie eine Besetzung, wo du noch 7 Patienten versorgen musst, aber bis wir das geklärt haben, versorgt doch nochmal 10. Sondern wir sagen klein, das sind wir nicht bereit, weil wir glauben, gute Versorgung braucht gute Arbeitsbedingungen. Und diese Arbeitsbedingungen erreichen wir leider nicht sozusagen durch Zusagen von dem Arbeitgeber, sondern durch feste, verbindliche Tarifverträge.
Vielen Dank, Burkhard, für deine ausführliche Darstellung der Geschehnisse der letzten Monate. Und wir freuen uns auf deine Updates in den nächsten Folgen unseres Podcasts. Stark, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und dem Instagram-Kanal Krankenhausbewegung MAH zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen und austauschen will, kommt zum Bündnistreffen Mittwoch, Rotation, Gosseriede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Bleibt standhaft.